Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
45 Jahre. So lange macht der Bestsellerautor Frank Schätzing schon Musik. Mal mehr, mal weniger und in den letzten 3 Jahren war es dann eher sehr viel mehr. Er hat sich nämlich entschlossen, ich mache das jetzt mal, ich schreibe ein Album und das wird dann auch veröffentlicht. Taxi Galaxy hat er sein Musikprojekt genannt. Gestern ist das Album erschienen und wir hatten vor der Sendung die Gelegenheit, mit Frank Schätzing zu sprechen, haben ein zweiteiliges Corso-Gespräch mit ihm geführt und als erstes gefragt, welche Musik auf Taxi Galaxy eigentlich zu hören ist. Die, die schon seit 45 Jahren in ihm schlummert oder die, die heute in ihm schlummert?
Nein, das ist die, die heute in mir schlummert, aber natürlich sind die 45 Jahre nicht spurlos an mir vorübergegangen. Ich habe festgestellt, dass das ein Brückenschlag ist aus den 70ern, das ist das Jahrzehnt, in dem ich musikalisch sozialisiert wurde, ins Heute. Das sind so die zwei Dekaden, die mich besonders prägen. Und das mischt sich, das ist genreübergreifend. Ich mag es immer, wenn einer keine inneren Türsteher hat. Also es ist, wenn man sagt, es ist kein Blues, es ist kein Rock, es ist kein Jazz, sondern es ist von allem was. Und so kann ich selber nicht so ganz genau beschreiben, was das da eigentlich ist.
Ich finde ja, man hört dem Stilmix auf dem Album an, dass sich da total viele Ideen über die Jahre oder auch Jahrzehnte angesammelt haben, die jetzt vielleicht mal raus wollten. War das sowas Bewusstes, dass sie diese große Stilvielfalt wollten oder ist das einfach so rausgekommen?
Nee, das kommt einfach raus. Ich denke über sowas nicht nach und ich halte es auch für einen Fehler, darüber nachzudenken. Dann beginnt man sein eigenes Werk zu akademisieren im Vorfeld. Und das hat dann schnell was Verkrampftes. Nein, es ist einfach das, was drängte, was raus wollte. Das habe ich rausgelassen. Jetzt bin ich kein Nostalgiker. Ich kann nichts anfangen mit Leuten, die von der Musik ihrer Jugend reden oder die sich immer zu Ü40-Partys gehen. Sondern ich finde die spannendste Zeit immer heute. Und ich finde auch den spannendsten Musikmarkt heute. Aber natürlich bin ich geprägt durch Künstler wie Bowie, Eno, Talking Heads, ist ja ganz klar, auch Björk. Sowas wächst dann natürlich automatisch rein und ergibt dann den Kuddelmuddel, den ich jetzt da gemacht habe.
Wie fühlt sich das an? Das Album ist gestern erschienen und das ist ja wirklich eine sehr lange Geburt. Sie haben 3 Jahre an dem Album gearbeitet, ja. Aber irgendwie ja auch 45 Jahre. Mhm. Ist das so ein befreiender Moment? So endlich sind diese 45 Jahre mal in sowas Haptisches reingeflossen?
Ach, die 45 Jahre haben da jetzt gar nicht so eine Rolle gespielt. Die sind da. Es war eben damals so als Teenager oder als Twen, dass ich Berufsmusiker werden wollte. Hat nicht geklappt. Und insofern sind diese 4,5 Jahrzehnte jetzt eigentlich nur eine Zahl. Tatsächlich, was ich so mit mir rumschleppe, sind die letzten 3 Jahre. Das ist tatsächlich eine 3-jährige Schwangerschaft gewesen. Und jetzt ist das Ding da. Ich halte es in den Händen. Das ist ein bisschen irreal. Weil wenn du 3 Jahre lang in einem permanenten Zustand des Nicht-Veröffentlichtseins lebst, dann gewöhnst du dich dermaßen daran, dass du eigentlich eher irritiert bist, dass es jetzt tatsächlich rauskommt. Aber es ist toll, dass es endlich da ist und naja, ich freue mich ein Loch im Bauch.
Wie hat das denn damals eigentlich angefangen mit Ihnen und der Musik?
Ach, da gibt es so verschiedene Legenden, die ich immer selber auch genährt habe. Aber was wahr ist, dass meine Eltern versuchten, als ich so 18 Jahre alt war, 8 oder 10 Jahre alt war, dass sie aus mir einen Musiker machen wollten. Und ich aber keinen Bock hatte. Schlicht und einfach, weil das Repertoire, was in meiner Generation damals so was zu Hause lief, das hat mich jetzt nicht besonders angehalten, das auch zu können.
Warum wollten Ihre Eltern denn einen Musiker aus Ihnen machen? Die meisten Eltern wollen doch Ärzte oder Anwälte aus ihren Kindern machen.
Ja, ich glaube, sie hätten am liebsten einen musizierenden Anwalt gehabt. Und das aber im allerbesten Sinne. Also meine Eltern haben sich immer sehr um mich gekümmert und sie wollten einfach, dass es mir gut geht. Und auf der anderen Seite, sie wollten natürlich, dass ich einen Beruf ergreife, in dem ich Geld verdiene, Sicherheit habe. Aber was sie auch wollten war, dass ich eben nicht so tump da irgend so einem akademischen Weg folge, sondern dass ich auch eine musische Ausbildung genieße, eine Herzensausbildung. Und mein Vater ist selbst musisch, der spielt Orgel, der malt Bilder. Und so kam eben der Wunsch. Dem habe ich aber dann so in diesem ganz jungen Alter nicht so richtig entsprochen, weil ich wusste nicht so, wofür das gut sein soll. Und dann hatte ich allerdings in der Sechster, wie das damals so schön hieß, im Gymnasium, hatte ich einen super Musiklehrer, der war sehr progressiv. Und das Erste, was der machte, in der allerersten Stunde, dass der uns Bengeln Arthur Honegger, ein Schweizer Komponist, vorspielte, Pacific 231. Das war das, was man damals, man nannte das programmatische Musik. Es ging also darum, vor allen Dingen Vorgänge des Industriezeitalters musikalisch umzusetzen. Und die Pacific 231, das wusste ich aber damals nicht, war die seinerzeit schnellste Lokomotive. Und er hat also einfach die Fahrt einer Lokomotive von einem Bahnhof zum anderen in einem 12-minütigen Orchesterstück abgehandelt. Das spielte er uns vor und sagte, was stellt ihr euch darunter vor? Was hat das jetzt gerade bei euch ausgelöst? Und ich hatte 1000 Filme auf der Großhirnrinde. So, und da habe ich gemerkt, Musik kann Geschichten erzählen. Davon war ich fasziniert. Also die reine Musik ohne Text. Und dann hat er uns am selben Tag noch was anderes vorgespielt und hat gesagt, jetzt spiele ich euch mal was vor, das ist genauso gut. Und das war Space Oddity von Bowie. Und da hatte er, das war 69, da hatte er damals gesagt, dieser Typ wird mal die Zukunft des Pops sein. Cool. Und ich habe da gesessen, ich weiß noch, wie ich das gehört habe. Beides waren außerirdische Klänge und dachte, das ist beides gleich gut, das ist beides so abgefahren, das ist deine Musik. Also ich denke, da hat das angefangen, dass ich darüber nachgedacht habe, selbst Geschichten mit Musik erzählen zu wollen. Und dann gibt es die berühmte Susi Quattro Story, dass ich mit 14 dieses Poster beim Bett hängen hatte und habe mich in die verknallt. Wie das so ist, Teenagerliebe, ne? Mit ihrem schwarzen Lederoverall und wollte die unbedingt kennenlernen. Und dachte, das kannst du natürlich nur, weil die war ja auch deutlich älter und erfolgreicher als ich. Das geht nur auf Augenhöhe, jetzt musst du selber ein Instrument lernen.
Haben Sie sie kennengelernt irgendwann?
Nee, hat nicht geklappt. Letztes Jahr hat es fast funktioniert. Wir waren einander so nahe, es lag, glaube ich, eine halbe Stunde zwischen uns, aber es hat dann doch nicht funktioniert, aber es soll dann irgendwann demnächst mal stattfinden.
Gab es denn dann jemals Phasen, wo Sie gar keine Musik gemacht haben oder hat Sie das im Grunde genommen immer so begleitet?
Es hat mich mal mehr, mal weniger begleitet. Ich glaube tatsächlich, dass ich so in meinen 30ern, da habe ich fast gar nichts musikalisch gemacht. Vielleicht auch deswegen, weil noch diese 10, 15 Jahre, die ich das so intensiv versucht habe und die dann aber nichts gefruchtet haben. Also nicht in dem Sinne, dass das eingetreten wäre, was ich beabsichtigt hatte, nämlich von der Musik leben zu können, Popstar zu werden. Das hatte so nicht geklappt. Und möglicherweise habe ich dann mal ein paar Jahre gesagt, naja, dann lass es doch bleiben. Aber spätestens Mitte, Ende der 90er wurde das wieder viral und vor allen Dingen habe ich zu der Zeit rumexperimentiert mit Lesungen. Da kam so der, vor dem Schwarm noch der erste Erfolg, der sich erstmal in Köln, dann in Nordrhein-Westfalen und dann so geheimtippmäßig in Deutschland einstellte. Das heißt, ich wurde zu Lesungen eingeladen, hasse aber Lesungen eigentlich. Dieses Rumblättern in Büchern, dieses Knistern mit Papier, das hat so was Arriviertes, Bleiern, Marmornes, Kulturelles. Und ich habe mir immer überlegt, wie man das Ganze etwas unterhaltsamer über die Bühne bringen könnte. Und dachte dann, wenn Filmmusik auf Filmbilder passt, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, dass du auch einen Soundtrack schreibst, der auf gesprochene Sprache passt. Und dann habe ich angefangen, Soundtracks zu schreiben und habe sie dann zu meinen Live-Lesungen eingespielt. Das war der Beginn der neuen, neu entfachten Leidenschaft für Musik. Und von dem Tag an habe ich wieder in Bands gespielt, selbst Bands gegründet. Und erstmal nur zum Spaß, bis dann die Idee wieder reifte. Jetzt mach doch endlich mal dein Album.
Sie haben sich dann irgendwann ein Studio eingerichtet und haben da erstmal, soweit ich das verstanden habe, für sich selber an Songs gebastelt, haben komplett alleine Demos aufgenommen, also auch alle Instrumente gespielt und das dann so rausgeschickt. Wie kam das dann, dass wirklich so viele prominente Musiker dann gesagt haben, ja, da machen wir mit?
Ach, das war auch nicht geplant. Ich mag das ja eigentlich, wenn man einerseits einen Plan hat, aber auf der anderen Seite innerhalb dieses Plans völlig planlos vorgeht. Und bei mir war es so, diese Songs sind entstanden einmal beim Bücherschreiben, einfach weil, wenn man mehrere Stunden lang vor dem Computer sitzt und Schreiben ist ja ein Vorgang der Hochkonzentration, weil man ja mit Formulierungen arbeitet, mit Vokabular, das Ganze muss ja auch alles sinnfällig sein. So alle paar Stunden merkt man dann, man kriegt einen Knoten im Kopf und dann ist der Griff zur Gitarre einfach rumklimpern, die beste Art, das Denken abzustellen. Dabei sind Songs entstanden, einfach als Songskizzen, hab dann da irgendwas zugesungen in Fantasie-Englisch, Hauptsache es klang gut. Und bin dann ins Studio gegangen und habe überlegt, wie könnte das denn jetzt eigentlich voll arrangiert klingen? Jetzt hast du ja immer 1000 Möglichkeiten. Das kann ein Techno-Song werden, das kann irgendwas schwülstig-opulentes werden, das kann klingen wie Queen, wie Art-Rock, wie Jazz. So, und dieser Prozess, den entscheidest du nicht so sehr im Vorfeld, sondern während du es machst. Du probierst irgendwas aus und auf diese Weise sind die Songs entstanden. Und was ich einspielen konnte, habe ich eingespielt: Keyboards, Bass, Gitarren, gesungen. Mein bester Freund ist Drummer, da waren wir im Prinzip schon mal eine Band. Die andere Hälfte der Songs ist unter der Dusche entstanden. Ich bin so Langduscher. Ich brauche wahnsinnig lange morgens, um zu mir zu kommen. Bin ein Nachttier, aber morgens dauert das. Und dann stehe ich unter der Dusche, 20 Minuten unter dem heißen Strahl, habe nichts als Leere im Kopf. Und in diese Leere spielt mein inneres Radio. Dann entstehen Songs, neue Songs. Und die höre ich komplett durcharrangiert. Ich weiß genau, wie die zu klingen haben. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das so hinkriege, dass sie so klingen. Also gehe ich ins Studio und versuche jetzt, diesen Klang zu reproduzieren. Und so sind erstmal die Aufnahmen entstanden und dann kommst du schnell an einen Punkt, wo du weißt, dafür brauchst du jemanden, der das besser macht als du. Nun hatte ich ja schon meinen besten Freund an den Drums. Jetzt habe ich auch so einen Freundeskreis von Musikern wie den Rüdiger Baldorf. Das ist so der hat damals die Brass-Section von Stefan Raabs Heavy Tones geleitet, einer der ganz großen Trompeter. Die rufe ich dann an. Die kommen, unter anderem rief ich einen Freund an namens Markus Reuter. Markus kommt aus der King Crimson Familie. Er hat bei Robert Fripp Gitarre spielen gelernt. Der hat mit dem berühmten Bassisten Tony Levin eine Band. Jetzt nähern wir uns also schon dem, was sie gefragt haben. Irgendwann sagte ich: Markus, sag mal, meinst du, Tony hätte eventuell mal Lust auf einen Song Bass zu spielen? Und dann sagte er: Naja, weißt du, Tony ist ein Weltstar, der muss das nicht mehr machen. Und Gefälligkeiten untereinander tauschen wir auch nicht aus, weil dann würden wir ja nie fertig. Deswegen frage ich ihn und wenn ihm das gefällt, dann macht er das vielleicht. Und Tony gefiel's. Und als es Tony gefiel, kam ich auf die Idee: Jetzt könntest du doch vielleicht mal für die drei Stücke, wo ich einen Flügel vorgesehen hätte, sei doch mal ganz mutig und kontaktier mal Mike Garson, den langjährigen Pianisten von David Bowie. Weil mehr als ein Nein kannst du ja nicht kriegen. So, dann habe ich das gemacht und auch das war dann von Erfolg beschieden, weil Mike zurückschrieb und sagte: Das klingt cool, da habe ich Lust drauf.
Und bevor wir gleich weiter mit Frank Schätzing sprechen, hören wir ganz kurz rein in sein Debütalbum Perfect Illusion. Kleines Schnipselchen aus Perfect Illusion von Taxi Galaxy, dem Musikprojekt von Bestsellerautor Frank Schätzing. Heute zu Gast im Corso-Gespräch und bei diesem Projekt sind eben ganz schön gute Musiker dabei. Der Pianist von David Bowie, der Peter Gabriel-Bassist. Wenn man so eine Band zusammen hat, muss man sich dann einfach irgendwann mal mit so einer Flasche Rotwein in den Ohrensessel setzen und einfach nur so uff sagen? Ich habe hier eine richtige Superstar-Band zusammen?
Ja, total. Während des Arbeitsprozesses passiert das immer mal wieder, aber man ist dann so beschäftigt mit dem, was man macht, man ist so ergebnisorientiert, dass man das auch sehr schnell als Normalität ansieht. Nicht von der arroganten Warte aus, sondern du hast schlicht und einfach keine Zeit, darüber Gedanken zu machen, wie exorbitant geil das jetzt gerade ist, sondern du beginnst mit diesen Leuten, die sind ja auch alle total unkompliziert. Da kommt kein Superstar durch die Tür und sagt jetzt als erstes mal: Ich bin Superstar, ich möchte jetzt mal gerade die nächsten 2 Stunden so behandelt werden, wo ist die Flasche Petrus? Sondern da kommen Musiker, die deswegen da sind, weil sie Bock haben, Musik zu machen. Und dann unterhält man sich ganz schnell über Musik, man probiert was aus, plötzlich jammt man zusammen, dann ist das das Normalste der Welt. Aber ich weiß, als ich am Telefon saß, Mike saß ja in Los Angeles und wir haben mehrfach telefoniert und dann kam der Tag, wo er aufnahm und er spielte mir so einiges vor und ich sagte dann: Ja, finde ich gut, mal versuch's doch mal ein bisschen mehr in die und die Richtung. Und dann spielte er es so und dann dachte ich plötzlich: Was geht hier eigentlich ab? Da saß ich so neben mir und denke, da sitzt der kleine Frank in Köln und erzählt dem großen Mike Garson, wie er zu spielen hat. Wie abgefahren ist das denn? Und da holte mich das mal kurz ein, dass mir nochmal klar wurde, was hier gerade passiert. Und dass es natürlich das ist, wo ich als Teenager in meinen kühnsten Träumen nicht von gewagt hätte zu fantasieren, dass das gerade stattfindet. Dann bist du mal gerade sehr dankbar.
Was glauben Sie, gibt es einen Unterschied zwischen quasi Hauptberufsmusikern, die dann zu Schriftstellern werden, wie vielleicht Sven Regener oder
Nick Cave?
Oder Nick Cave? Oder eben Leuten wie Ihnen, die eigentlich im Hauptberuf Schriftsteller sind, immer so ein bisschen, aber auch Musiker sind. Gibt es da einen Unterschied zwischen diesen beiden Typen?
Meiner Erfahrung nach überhaupt nicht. Es ist, ich denke mal, eher ein Unterschied, wenn du jetzt Rechtsanwalt bist und plötzlich sagst, ich mache jetzt ein Rockalbum. Und wahrscheinlich dann auch noch nicht mal wirklich, weil du bist ja trotzdem dieselbe Person. Es schlummert ja alles in dir. Aber in der Wahrnehmung ist es natürlich nochmal was anderes. Nur, wir reden ja hier über die vielen Facetten des Kreativen. Also für mich ist sowieso Kreativität wie ein Kristall. Kreativität ist untrennbar. Und ein wirklicher Kreativer ist in meiner Auffassung potenziell alles. Der ist Schriftsteller, Maler, Musiker, Schauspieler. Und die Frage ist nur, auf welchen Feldern er brilliert. Aber ich habe noch keinen echten Kreativen kennengelernt, dessen Herz nicht für alle Disziplinen schlägt und der auch nicht in gewisser Weise einen Gesamtblick auf alles hat. Weil in letzter Konsequenz sind wir alle Geschichtenerzähler. Und wie du deine Geschichte erzählst, ob du sie in einem Buch erzählst, in einem Song, das ist dann eigentlich erstmal sekundär. Und insofern finde ich es völlig natürlich, dass ein Schriftsteller auch mal sagt, ich mache jetzt mal eine Platte. Oder ein Schauspieler sagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch, wie Matthias Brandt zum Beispiel, der ganz hervorragende Bücher schreibt. Sodass man sich eigentlich fragt, hat er das immer schon gemacht? Und in gewisser Weise hat er es immer schon gemacht, weil er immer schon Geschichtenerzähler war. In meiner Auffassung ist es nur der logische Schritt. Die Amis sehen es übrigens ähnlich. In deren Tradition ist es so, dass die sich eher wundern würden, wenn ein Schauspieler nicht auch natürlich singen und tanzen kann. Wir in Deutschland sind etwas anders in unserer kulturellen Tradition. Wir sind eher akademisiert. Wir denken, wenn du eine Sache kannst, dann musst du die richtig können. Da hast du es im Zweifel auch studiert. Und dann sind wir eher skeptisch, ob der denn jetzt auch was anderes kann. Also wir denken dann, eigentlich kann der doch gar nicht. Ne? Dann musst du sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Für mich fühlt es sich komplett homogen an.
Ganz naiv. Ich habe die Nachricht bekommen, ich treffe Sie zum Interview und Sie haben jetzt ein Album gemacht. Und ich wusste auch nichts darüber, dass Sie schon seit 45 Jahren Musik machen in dem Moment. Und ich war komplett davon überzeugt, dass Sie hundertprozentig dystopische Instrumentalmusik machen.
Aha,
und dann habe ich das Album gehört und dachte, oh, das ist ja was ganz anderes. Was glauben Sie, wie bin ich drauf gekommen, dass Sie dystopische Instrumentalmusik machen?
Weil ich schon zweimal in meinen Büchern die Welt habe untergehen lassen. Wahrscheinlich ungefähr 20 Millionen Menschen auf dem Gewissen habe. Was ist denn dystopische, seien Sie mal ein Beispiel, was ist denn dystopische Instrumentalmusik?
Ich hätte, also auch bei Taxi Galaxy und dem Cover habe ich ein bisschen an Krautrock gedacht. Also es gab so eine Platte, die hieß Galactic Supermarket von den Cosmic Jokers und das waren so ganz sphärische, logischerweise elektronische Alben und sowas habe ich bei dem Cover und dem Titel und vor allem bei Ihnen auch erwartet. Bin dann aber sehr hinters Licht geführt worden von Ihnen oder von mir selber und meiner eigenen Erwartung.
Es ist lustig, diese Krautrock-Geschichte war gar nicht beabsichtigt, ich kann das aber total nachvollziehen, denn tatsächlich hat man ja mit dieser Verspieltheit in den 70er Jahren, als das so aufkam, hat man sich ja auch benannt und gerade Science Fiction war natürlich auch immer ja ein großer reicher Honigtopf, aus dem sich alle bedient haben. Ich bin ja ein großer Science Fiction-Fan. Aber tatsächlich bin ich sehr stark geprägt musikalisch, also popmusikalisch sehr stark geprägt, natürlich durch Bowie, ist ganz klar. Eno, Roxy Music, das fand ich damals interessant. Talking Heads fand ich sehr wichtig. Björk ist einer der wichtigsten Einflüsse in meinem Leben. Und in den letzten Jahren sind es vor allen Dingen Frauen. Ich finde gerade das, was in diesem, vielleicht auch einfach, weil die Machos, Rock ist ja eine Macho-Veranstaltung, machen wir uns nichts vor, und zutiefst konservativ im Grunde genommen. So, und die haben sich jetzt ein paar Jahrzehnte ausgetobt und jetzt sind sie erschöpft und wissen nicht mehr, was sie machen sollen. So, also ziemlich jede Rockpose wurde mal eingenommen, ziemlich jedes Distortion-Pedal bis zum Anschlag durchgedrückt. Und dann wurde ein Feld frei und in das traten Frauen wie St. Vincent, Anna Calvi beispielsweise und zeigten uns, dass sie eine ganz eigene kreative Klangsprache haben, die sehr abgefahren ist. Billie Eilish ist jetzt gerade das aktuelle Beispiel für ein wirklich tolles, gelungenes Album, das man nach was anderem klingt, als man es so kennt. Ne? Und das alles mischt sich in meiner Musik Und das ist eigentlich deswegen nicht dystopisch, weil ich entgegen der Weltuntergangsszenarien, die ich aus lauter Spaß aufschreibe übrigens, ein sehr positiver Mensch bin. Bin sehr optimistisch.
Soll das jetzt eigentlich eine einmalige Geschichte bleiben? Oder ist noch mehr geplant? Soll vielleicht eine Tour folgen, ein zweites Album, irgendwann mehr Platten als Bücher veröffentlicht zu haben?
Ach, wenn es jetzt nicht total in die Hose geht, sodass ich jetzt nach Anfang nächsten Jahres sage, das hat so dermaßen keine Sau interessiert. Und selbst dann würde ich wahrscheinlich weiter Musik machen. Aber die Frage ist, ob ich dann nochmal was veröffentliche. Aber nein, es ist schon geplant, weiter Bücher zu schreiben, aber auch weiter Musik zu machen. Und möglicherweise eine Tour vielleicht Ende nächsten Jahres mal. Also ich habe so viele Ideen, auch wieder neue Ideen für Songs. Und ich lerne so viele Musiker kennen. Und man macht was zusammen und sagt, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Es würde mich eher wundern, wenn es das jetzt gewesen wäre.
Frank Schätzing, ganz, ganz herzlichen Dank.
Super gerne.